Wenn die Person zu schwinden scheint, Biografiearbeit mit Menschen mit Demenz. Mein heutiger Gast ist Gertje Bolle. Hallo Gertje, wie bist du heute hier?
Hallo Claudia. Ja, wie bin ich heute hier? Am Ende einer langen Arbeitswoche. Gleichzeitig ganz gespannt auf unser Gespräch. Und manchmal ist es ja besonders, finde ich das besonders spannend, wenn man jetzt nicht so ganz erfrischt in etwas reingeht, was sich dann auftut, was passiert. Also ich freue mich sehr und höre gespannt deine Fragen.
Ja, sehr gerne, genau. Ja, man muss sagen, wir nehmen das den Podcast auf und es ist abends und genau, Freitagabend. Gertje, ich wollte dich kurz vorstellen, auch wenn dich wahrscheinlich viele kennen, die uns zuhören. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast. Du bist Pfarrerin, hast die theologische Leitung im Geistlichen Zentrum Demenz in Berlin und bist in der Klinikseelsorge tätig. Du hast eine Ausbildung als Logotherapeutin und Existenzanalytikerin und hast die stellvertretende Leitung im Berliner Institut der Akademie für Existenzanalyse und Logotherapie inne. In der Beratungsausbildung bist du auch als Ausbildnerin tätig. Und auf dem Kongress Anfang Mai in Berlin wirst du einen Vortrag halten. Das Kongressthema allgemein ist ja Biografie und Existenzanalyse. Und ich fand dein Vortragstitel sehr spannend, weil es um Biografiearbeit mit Menschen in Demenz, mit Demenz geht. Und du hast deinem Vortrag auch eine interessante These zugrunde gelegt, nämlich existenziell zu leben, zu wachsen und das eigene Leben zu gestalten, ist auch in und mit einer Demenzerkrankung möglich. Wie kann biografische Arbeit gelingen, wenn ich mich nicht mehr erinnern kann?
Ja, spannende Frage. Ja, das geht natürlich damit los, sich nicht mehr erinnern können. Das sagen wir so schnell. Wir sprechen ja auch ganz schnell davon, dass in der Demenz das Gedächtnis verschwindet oder verloren geht. Haben aber in den letzten Jahrzehnten das auch beschreiben können, dass es ja so nicht ist. Dass, wenn wir von Gedächtnis sprechen, wir hatten auch Thomas Fuchs schon öfter auf unseren Kongressen, der dazu gearbeitet hat, wenn wir von Gedächtnis sprechen, dann sprechen wir immer von dem expliziten Gedächtnis oder dem, ich sage immer, Kopfgedächtnis dazu, also das, was intellektuell bei uns passiert. Es gibt aber demgegenüber auch ein implizites Gedächtnis, ein Leibgedächtnis. Mhm. Und wir machen in der Begleitung von Menschen mit Demenz immer wieder die Erfahrung, wie viel im Leibgedächtnis da ist an Erinnerung und wie viel an Erinnerung vergegenwärtigt wird im Hier und Jetzt. Das heißt, dieses Leibgedächtnis steht wirklich dafür ein, daran können wir das wahrnehmen, dass die Lebensgeschichte, also die Biografie eines Menschen, ich drücke das immer etwas sicher unprofessionell aus, mit dem in jeder Zelle des Leibes präsent ist. Und dann in unterschiedlichen Situationen von Leibgedächtnis sich aber aktualisiert im Geschehen. Und deshalb stimmt es nicht, dass die Erinnerung weg ist, sondern die Lebensgeschichte ist ganz doll da. Was weg ist oder was zunehmend verschwindet in der Demenz, ist tatsächlich die Fähigkeit zur Reflexion über das explizite Gedächtnis und insofern auch eine ganz spannende Frage, die Selbstdistanzierung, das ist ganz schwierig, ja.
Ja, wie kann ich mir das vorstellen? Die Lebensgeschichte steckt sozusagen im Leib drin und ist aber nicht reflektierbar für diese Person. Wie sieht denn so ein Gespräch aus? Also...
Mhm. Ja, ich kann nicht nach der Lebensgeschichte fragen. Also, und jetzt ist natürlich, wir sprechen jetzt auch etwas undifferenziert über Demenz. Ich mache es manchmal durchaus so, um es auf den Punkt zu bringen, dass ich mir jetzt eine Person mit weit fortgeschrittener Demenz vorstelle. Natürlich ist das bei der beginnenden Demenz ist ganz, ganz viel sehr ähnlich, wie wir sonst arbeiten, möglich. Aber um es auf den Punkt zu bringen, finde ich es hilfreich, sich wirklich Menschen mit fortgeschrittener Demenz an diesem Punkt vors innere Auge zu holen. So. Ja, und wie geschieht das mit dem Leibgedächtnis? Also das spannende Phänomen, wo wir das wahrnehmen können, ist, wenn also Beispiel, jemand kann sich verbal kaum noch artikulieren oder gar nicht mehr artikulieren, könnte auf Nachfrage ganz vieles nicht mehr sagen, kann vielleicht auch nicht mehr, weiß nicht mehr, wie, wo er wohnt, wie viele Kinder er hat oder was auch immer wir jetzt als Fragen stellen könnten. Ja, und der setzt sich ans Klavier und spielt. Und spielt etwas, wo man einfach nur fassungslos davor sitzt, weil in der Bewegung der Finger sozusagen im Leib diese Bewegung abgespeichert ist. So würde ich das erklären. Und das Spannende, was dann dazu kommt, ist, dass wir ja Biografie, wenn wir auf Biografie schauen, dann gucken wir immer auf Vergangenheit, auf Gegenwart, auf Zukunft. Also beziehungsweise, wenn wir auf Biografie schauen, auf die Vergangenheit. Und gucken in der Existenzanalyse dann natürlich schwerpunktmäßig darauf, was hat einen wie geprägt, wie hat man das damals erlebt, wie ist man damit umgegangen und wie können wir uns heute dazu verhalten und so weiter. Bei Menschen mit einer fortgeschrittenen Demenz ist der Blick in die Vergangenheit nicht möglich, der reflektierende Blick auf die Vergangenheit. Aber was geschieht, ist eine Vergegenwärtigung der eigenen Geschichte immer im Hier und Jetzt. Also wenn mich jemand anspricht mit Mama, wie schön, dass du kommst, dann ist sozusagen die, also kann ich jetzt fantasieren, aber dann ist etwas aus der eigenen Biografie, die Mutter, ins Jetzt geholt. Und dann passiert das, was ich immer wahnsinnig spannend finde, dass Menschen mit Demenz, also das, worum wir manchmal ringen, ja, dass es uns wirklich gelingt, im Hier und Jetzt zu sein, wirklich präsent zu sein, nicht dauernd uns an der Vergangenheit, auf die Vergangenheit zu schauen oder schon mit meinen Gedanken schon 3 Tage weiter zu sein, sondern wirklich in der Situation zu sein, dass erlebe ich bei Menschen mit Demenz immer wieder dadurch, ja?
Ich habe wenig Erfahrung mit Menschen mit Demenz und kenne das halt eher so tatsächlich, oder habe immer so das Bild, dass die eben sich an nichts erinnern können. Das mit der Musik, das habe ich auch schon gehört, wenn man ihnen auch Lieder vorsingt, dass sie auch dann mitsingen können, auch wenn sie gar nicht mehr so richtig reflektiert sprechen können. Und dass jemand, ich habe es, glaube ich, noch nicht so gegriffen, inwiefern es einen Dialog geben kann oder habe ich eine falsche Vorstellung davon, von dem Gespräch?
Ja, also du hast am Anfang auch gesagt, da kommen wir vielleicht nachher noch mal zu, dass ich Biografiearbeit mit Menschen mit Demenz mache. so würde ich das nicht formulieren, weil, also zumindest nicht, wenn wir, also ja auch, wir sprechen ja über Biografiearbeit, so wie wir sie in der Existenzanalyse verstehen. Und da, das finde ich eine spannende Frage, an der wir auch bei dem Vortrag weiter denken werden und ein Stück weiterkommen werden, die ich aber jetzt nicht in der Weise beantworten würde oder so sagen würde, ich arbeite mit Menschen mit Demenz an ihrer Biografie. Ja, also ich nehme vielleicht mal zur Veranschaulichung jetzt erstmal eine Frau mit mittelgradiger Demenz, die mir vor Augen ist, die sich noch ein ganzes Stück verbal äußern kann, also und verbal kommunizieren kann. Von dieser Frau weiß ich, dass sie ihren Mann, mit dem sie heute noch zusammenlebt, beim Tanzen kennengelernt hat. Und sie ist inzwischen Anfang 80 und er ist 90 und sie hat eben, wie gesagt, eine mittelgradige Demenz und er ist körperlich und geistig sehr fit und versorgt sie und begleitet sie auch sehr gut. Und da ist es so, dass ich zum Beispiel durch dieses biografische Wissen, dass die sich da kennengelernt haben und dass es ein sehr gutes Verhältnis von den beiden ist. Wenn ich, und bei dieser Frau gelingt es tatsächlich auch noch mit Worten, wenn ich das Gespräch auf das Thema Tanzen bringe, dann leuchten ihre Augen, dann erzählt sie oft oder ja doch oft von dieser, von der Geschichte, wie sie ihren Mann kennengelernt hat. Und dann ist sie bei ihrem Mann und dann erzählt sie von dem, wie gut sie es getroffen hat im Leben und dass ihr Mann immer für sie da ist, dass ihr Mann heute noch sie mit dem Auto rumfährt und für sie kocht und dass sie das alles selber könnte, aber dass es wunderbar ist, wie er sie versorgt. Also so geht dann ein Gespräch ab. Ja. Was geschieht in dem Gespräch? Dadurch, dass ich ein Stück etwas darauf lenke oder ihr diesen Begriff Tanzen zur Verfügung stelle, was bei ihr die Erinnerung wachruft und wo sie in diesen Kontext gerät und in wohligen Gefühlen ist. So erlebe ich sie da drin. Das würde, wenn ich jetzt weiterreden würde, das wäre nicht sinnvoll, das bei einer Thematik, die sie belastet, zu machen, weil es nicht gelingen würde, darauf zu schauen. Gemeinsam. Aber es gelingt, und das ist tatsächlich ein großer Unterschied jetzt in der Demenz, dass in der Regel wir da Menschen situativ begleiten, also im Moment, da sie im Moment sind, sie natürlich auch im Moment begleiten und nicht prozesshaft begleiten können.
Okay, verstehe. Und dass natürlich bei den positiven Momenten und Situationen dann auch leichter gelingt, als wenn es ein etwas kritischeres wäre.
Ja, wobei auch da, also auch bei Menschen, wo die Demenz fortgeschritten ist, die sich wenig selber äußern können, aber die zum Beispiel am Weinen sind und also ja durchaus die Fähigkeit zu trauern, die ist da. Und sie weinen und erzählen, dass ihr jetzt, ich muss mir immer eine konkrete Frau vor Augen holen, eine Frau, die erzählt, dass ihr Mann gestorben ist. Der Mann, der Tod des Mannes liegt schon länger her, aber sie ist dann im Weinen, in der Trauer und da ist es letztlich so, wie ich auch andere Menschen in der Trauer zunächst mal begleite, dass ich da bin, dass ich bei Menschen mit Demenz oft auch viel mit Berührung, dass ich ihre Hand halte, dass ich den traurigen Moment, die Trauer mit aushalte. Und dass das im Moment etwas verändert. Dass es sein kann, dass in 10 Minuten die Situation die gleiche ist, das ist dann trotzdem so und doch verändert es etwas.
Das heißt also, das Dasein, das Berühren, also es braucht nicht immer die Sprache, sondern es manchmal reicht eben auch das Dasein und das Berühren, was dann wichtig ist.
Ja, ich würde sogar sagen, noch deutlicher, also jetzt habe ich eine Frau vor Augen, die bei der in den letzten Jahren die Sprache weitgehend verschwunden ist. Wenn ich ihr begegne, also wenn ich auf sie treffe, dann strahlt sie mit einem so tiefen Strahlen und leuchtenden Augen mich an. Und ich würde das, was dann geschieht in der Begegnung oder im Gespräch zwischen uns, das würde ich im existenzanalytischen Sinne zutiefst Begegnung nennen, weil sie ist in einer offenen Haltung da. Ich begegne ihr in einer offenen Haltung. Es ist Begegnung auf Augenhöhe. Ich persönlich, ich bin sehr, sehr sprachlich immer unterwegs. Das heißt, ich rede dann auch. Und sicher, das, was dann in solchen Situationen an Dialog, an wahrnehmbarem sprachlichem Dialog geschieht, das mag für Menschen, die da zuhören, jetzt keinen Sinn ergeben. Aber das ist dann durchaus auch manchmal wirklich nicht fassbar in den Worten, aber gespürt geschieht ganz, ganz viel an tatsächlicher Begegnung im Hier und Jetzt. Das ist jetzt natürlich, ich habe jetzt, wie gesagt, wieder eine ganz fortgeschrittene Demenzerkrankung, aber ich finde, da kann ich es deutlicher machen, was ich damit sagen will.
Ja, und ich finde das ganz schön beschrieben von dir. Und das ist ja auch, also dieses tief in Kontakt kommen, das ist ja eine Eigenschaft, die wir Menschen haben, so von Mensch zu Mensch. Und wo wir immer einen Vorteil haben werden den modernen Technologien gegenüber, also sprich ChatGPT oder auch andere Beratungsroboter oder auch irgendwelchen Beratungs-Apps oder so, die ja auch immer mehr zunehmen, die dann zwar auch reden können und vermeintlich auch auf jemanden eingehen können, aber dieses manchmal auch still sein und einfach nur da sein, was wir Menschen so können, das können die Maschinen eben nicht. Und da bin ich ganz froh, dass es uns an dieser Stelle immer brauchen wird.
Ja.
Ich merke, wenn du so erzählst, auch von den Fällen, dass du da auch so eine Begeisterung ausstrahlst, also dass deine Augen auch leuchten. Wie bist du zu der Arbeit mit Demenzkranken gekommen? Hast du dir das ausgewählt oder ist das Teil deiner, ja, wo kommt es eigentlich her?
Ja, wo kommt das her? Also, stimmt, wird mir jetzt erst, wo du das fragst, hat es tatsächlich der Beginn der Demenz, der Beschäftigung mit Demenz, auch viel bei mir mit dem Beginn der Beschäftigung mit der Existenzanalyse und Logotherapie zu tun. Stimmt. Bezogen auf die Demenz ist es so, dass vor langer Zeit meine Mutter schwer an einer Alzheimer-Demenz erkrankt ist. Das war Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er, so die Zeit war das. Und das war tatsächlich eine Zeit, in der wir in Deutschland lange nicht so weit waren, weder in der Diagnostik noch im Umgehen mit Demenzerkrankungen. Und ich habe damals als Theologie studiert, als Vikarin, als Pfarrerin gearbeitet. Also so die Anfangszeit meines Berufes war es. Da war ich einfach sehr hineingeworfen in die wirklich zum Teil dramatischen Situationen, bei der eigenen Mutter eine fortschreitende Demenz zu erleben, die ganz lange erstmal noch gar nicht diagnostiziert wurde, so. Und das hat mich dann dazu gebracht, mich damit weiter auseinanderzusetzen. Und mich hat tatsächlich, damals bin ich auch auf die Logotherapie gestoßen, weil Günter Funke die sozusagen nach Berlin gebracht hat. Das ist noch eine ganz andere Zeit gewesen. Der kam bei uns an die kirchliche Hochschule und machte eine Übung zur Logotherapie. Und mich hat der Personenbegriff, also damals der frankische Personenbegriff, mit diesem, dass die Person im Menschen nicht erkranken kann, das hat mich wahnsinnig fasziniert und beschäftigt. Ja, also ganz kurz gefasst, das war so, und das ging ziemlich parallel. Das heißt, vielleicht war sogar die Logotherapie ein bisschen früher da, aber egal. Und dann habe ich mich zunehmend mit dem Thema Demenz auseinandergesetzt, habe dann viel von den Alzheimer-Gesellschaften dazugelernt, die ich damals als am fittesten erlebt habe. Und habe dann in Folge natürlich an all den Orten, wo ich beruflich tätig war, ein besonderes Augenmerk auf das Thema Demenz gehabt, sowohl im Pfarramt, in der Seelsorge, in verschiedenen Bereichen und natürlich auch bei allen existenziellen Begleitungen war das für mich so ein Schwerpunkt. Und seit ein paar Jahren bin ich jetzt eben im Geistlichen Zentrum Demenz und genau.
Und hat sich durch die Ausbildung in Existenzanalyse und Logotherapie nochmal die Beziehung zu deiner dementen Mutter verändert? Das Einfluss genommen?
Also jetzt muss ich mal nachdenken, Claudia, das ist so lange her. Mal gerade überlegen. Also ich weiß, dass ich damals sehr darum gerungen habe. Es war so die Zeit, als es gab ein Buch, was ansonsten großartig war. Das hatte aber zum Thema Demenz und Begleitung, das hatte den Titel Abschied vom Ich. Und ich fand den Titel von Anfang an schrecklich und habe lange damals damit gerungen, was ist es eigentlich, was bleibt in einer Demenzerkrankung. Und ich glaube, dass da schon zum damaligen Zeitpunkt wirklich sehr, sehr Frankl mit seinem Personenbegriff mich darin unterstützt hat, so das daran auch festzuhalten. So würde ich das sagen. Also das ging aber immer ineinander mit meinem eigenen Erleben und dem, wie ich es in der Logotherapie gehört habe. So.
Ja. Gertje, du bist ja bei dem Kongress in Berlin nicht nur einen Vortrag halten, sondern auch einen Workshop geben. Die spirituelle Biografie. Magst du dazu noch was sagen?
Ja, jetzt muss ich erstmal umswitchen. Genau, diesen Workshop habe ich mir vorgenommen, weil ich es einfach eine schöne Gelegenheit fand, so im Zugehen auf das Thema Biografie und Lebensgeschichte gestalten, sich der eigenen Biografie mit einem Fokus auf das Thema Spiritualität zu widmen. Und das heißt natürlich, das ist sozusagen, da geht es um die da geht es ja auch ein ganzes Stück um die existenzielle Biografie, an das, um das, was uns in der eigenen Biografie bedeutsam ist. Und das aber nochmal fokussiert auf das, wo es um die spirituelle Frage, um Transzendenzerfahrung, um ein größeres Ganzes geht. So. Und ja, und da lade ich Menschen ein, dass wir in einem ersten Teil dieses Workshops uns dem widmen und mit unterschiedlicher Methodik daran gehen, wie können wir auf unsere Biografie, wie können wir unser Lebenspanorama sozusagen gestalten, aufschreiben zu, oder malen, mal gucken, wie wir das dann tun werden, aber unter der Überschrift der Spiritualität und dann in einem zweiten Teil zu gucken, wenn wir jetzt das Thema Spiritualität in unseren Begleitungen angucken, was trägt das dafür aus oder beziehungsweise wie können wir Menschen auch darin gut begleiten, was ihre spirituelle Biografie angeht. Also immer mit dem, dass das eine ist, dass ich bin evangelische Pfarrerin, aber in meiner Praxis, also auch in der seelsorgerlichen Praxis, arbeiten wir an vielen Orten wirklich im Sinne von Spiritual Care, im Sinne von Menschen vor ihrem Hintergrund in diesen tiefen Lebensfragen zu begleiten. Und ja, darum soll es da gehen.
Ja, und zu schauen, was gibt mir Halt im Leben, ne? Ist da auch was auf dieser spirituellen Basis? Ja. Klingt sehr spannend. Also der erste Teil habe ich verstanden, da geht es dann um um mich sozusagen in dem Workshop. Und im zweiten Teil geht es um die Anwendung in der Beratung.
Ne? Genau, genau.
Ja, wunderbar, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch Plätze frei sind für deinen Workshop, aber ich hoffe es und dass da ganz viele Menschen teilnehmen und auch zu deinem Vortrag kommen. Ich danke dir für deinen sehr persönlichen Einblick oder deinen persönlichen Bezug zu deinem Vortrag auch. Und ja, hab vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke dir auch für das Gespräch. War sehr anregend, mit dir zu sprechen. Und ja, wir werden uns beim Kongress, denke ich, sehen.
Genau, wir sehen uns dann in Berlin beim Kongress. Und darauf möchte ich am Ende des Podcasts nochmal aufmerksam machen. Der Titel des Kongresses heißt Lebensgeschichte gestalten, Biografie und Freiheit im existenzanalytischen Verständnis. Er findet vom 4. bis 5. Mai mit interessanten Vorträgen und Workshops statt, wobei der Präkongress ja schon einen Tag früher ist, also am 3. Mai. Es gibt wieder eine Nachschauzeit von 3 Wochen. Der Kongress ist auch als Online-Kongress buchbar. Seien Sie dabei, wir freuen uns auf Sie. Wir, also Gertje Bolle und ich, sind auf jeden Fall auch dabei. Fragen verbunden ist ein Podcast der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse Deutschland. Moderation Claudia Kadir, Produktion Nicolai Nivera. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik. Weitere Infos unter gle-d.de.